Deutschlandfunk.
Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört den Hörsaal, das ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Zweimal pro Woche kommt hier der Hörsaal raus. Bei uns findet ihr frische wissenschaftliche Vorträge aus allen Disziplinen. Vorträge, die Themen beleuchten, die uns im Hier und Jetzt beschäftigen. Heute geht's um einen Vortrag des Militärhistorikers Sönke Neitzel. Der beschäftigt sich mit den Militärs hinter dem Umsturzversuch vom 20. Juli 1944. An diesem Tag hat Klaus Schenke Graf von Stauffenberg versucht, Hitler zu töten durch einen Sprengsatz, was, wie wir wissen, nicht funktioniert hat. Den Namen Stauffenberg, den kennen viele noch, aber über ihn hinaus gibt es einige weitere Militärs, die an diesen Umsturzplänen beteiligt waren. Diese Wehrmachtsangehörigen, die sind auf sehr unterschiedlichen Wegen zu Gegnern Hitlers geworden, zu Menschen, die gedacht haben, wir müssen diesen Krieg beenden. Vorher waren sie wichtige Funktionsträger im nationalsozialistischen Deutschland in der Wehrmacht. Neitzel fragt nach deren Rolle heute für die gesamte bundesrepublikanische Gesellschaft, aber vor allem nach deren Rolle und vielleicht auch Vorbildfunktion für die Bundeswehr.
Welches Maß an Verstrickung ist für uns akzeptabel und welches nicht?
Der Bundeswehr als Institution wirft er vor, sich vor der Auseinandersetzung mit diesen schwierigen Biografien hochrangiger deutscher Soldaten zu drücken.
Die Bundeswehr hat ja den Traditionsverständnis entmilitarisiert in gewisser Weise und enthistorisiert. Also eigentlich ist die Bundeswehr eine geschichts- und identitätslose Institution, um das mal provokant zu sagen.
Und auch sonst spart er nicht mit Kritik und Provokation. Bevor ihr euch das im Einzelnen anhört, will ich noch ein paar Dinge einordnen. Wer zum Beispiel nicht im Militärjargon zu Hause ist, kann einfach nicht wissen, dass das Kürzel 1A den ersten Generalstabsoffizier bezeichnet und 1B folglich den zweiten, also besonders gut ausgebildete Offiziere in herausgehobenen Positionen. Neitzel wird auch gleich sehr, sehr viele Namen von Wehrmachtsoffizieren nennen, ohne die jedes Mal im Detail mit ihrer Geschichte vorzustellen. Er hat unter anderem vor Angehörigen und Nachkommen dieser Menschen gesprochen. Sein Publikum vor Ort kennt sich also mit diesen Biografien aus. Alle kann ich jetzt nicht vorneweg erläutern, zwei will ich aber wenigstens kurz einordnen. Ludwig Beck war Generalstabschef des Heeres. 1938 versucht er Hitler und auch die Generalität vom eingeschlagenen außenpolitischen Kurs abzubringen. Er will einen Krieg verhindern. Das misslingt und er scheidet aus Gewissensgründen aus seinem Dienst. Noch ein weiterer Name, Axel Freiherr von dem Busche. Er nimmt am Überfall auf Polen teil, an der Besetzung Frankreichs. Und als Regimentsadjutant in der heutigen Ukraine wird er Augenzeuge, als mehrere tausend meist jüdische Zivilisten ermordet werden. Er schließt sich dem Kreis um von Stauffenberg an und erklärt sich bereit, Hitler im Winter 1943 umzubringen durch ein Selbstmordattentat, einen patriotischen Suizid, wie er das nennt. Das geplante Treffen mit Hitler allerdings kommt dann doch nicht zustande. Für alle weiteren Namen empfehle ich euch, legt euch parallel zum Hören das Personenverzeichnis der Gedenkstätte Deutscher Widerstand bereit. Da werden die sehr unterschiedlichen Wege dieser Soldaten in den Widerstand gegen Hitler hinein beschrieben. Ich verlinke das natürlich auch ein paar weitere Quellen. Sönke Neitzel, der hat den Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Universität Potsdam inne. Seinen Vortrag hat er am 19. Juli 2026 gehalten. Wie gesagt, auf Einladung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand unter dem Titel Die Bedeutung des 20. Juli 1944 für die Traditionsbildung der Bundeswehr in Zeiten neuer sicherheitspolitischer Herausforderungen. Er hat im Foyer des Museums für Kommunikation gesprochen in Berlin. Der Saal war rappelvoll mit um die 400 Menschen. Neitzel lässt seinen Vortrag im herrschaftlichen Landsitz Trent Park beginnen, in der Nähe von London. Im Zweiten Weltkrieg wurden dort hochrangige deutsche Kriegsgefangene untergebracht und abgehört. Neitzel hat diese Abhörprotokolle übersetzt und ausgewertet.
Am 21. Juli 1944 befanden sich Generalleutnant Friedrich Freiherr von Bruch und Generalleutnant Theodor Graf von Sponeck in einem britischen Gefangenenlager nördlich von London in Trent Park, einem Lager für hohe Offiziere. Die beiden waren als Divisionskommandeure im Mai 1943 in Tunesien in britische Gefangenschaft gekommen und fristeten seitdem ein wenig aufregendes Leben hinter Stacheldraht. An diesem 21. Juli 1944 kam ein britischer Offizier hektisch auf Bruch und Spurnik zu und sagte, ein Graf von Stauffenberg hat eine Bombe auf Hitler geschmissen. Bruch antwortete sogleich, das ist mein 1A, mein erster Generalstabsoffizier. Herrgott, nein, so ein fabelhafter Mann. Er ist mein 1A gewesen und hat in Tunesien durch Tiefflieger ein Auge verloren und beide Finger hier. Wir haben uns oft unterhalten und er sagte, wenn die Führung weiter so bleibe, dann gäbe es eine restlose Katastrophe, wie es dann ja auch kam. Herrgott nochmal. Ich sage da, Stauffenberg ist ein aufrechter Mann. Das ist der Erste, der es selber tut. Ach, der Stauffenberg war so ein reizender Kerl. Zu diesem Zeitpunkt wussten Bruch und Sponeck wohl schon aus dem Radio, dass Hitler das Attentat überlebt hatte und waren enttäuscht, dass Stauffenberg gescheitert war. Sponeck bemerkte, Herrgott, dieser famose Kerl, der hätte es wenigstens richtig machen können. Dass es dem Stauffenberg nicht geglückt ist, das ist doch wirklich ein Jammer. Und Bruch, aber ich verstehe nicht, dass der Stauffenberg, der ist doch sonst so ein zuverlässiger Mann gewesen, dass der bloß so eine kleine Bombe genommen hat. Nach langer Diskussion kamen beide schließlich überein, dass das Attentat vom NS-Regime nur inszeniert sein konnte, weil ein Stauffenberg es nicht hätte scheitern lassen können. Ein Scheitern, das war bei Stauffenberg nicht möglich, das war eine Inszenierung, das war völlig klar. Wirkliche Aufklärung, was am 20. Juli 1944 passierte, gab es in dem Lager erst im Ende August 1944, als Dietrich von Koltitz, der Stadtkommandant von Groß-Paris, nach Trent Park kam. Er hatte enge Kontakte zum Widerstand, zu Olbricht und zu Gördler und wusste minutiös von den Vorgängen im Führerhauptquartier und im Wendlerblock zu berichten, bis hin zu den Details der Frage, wie sich Beck erschossen hatte. Sehr offen haben die inhaftierten Generale über Stauffenberg und das Attentat gesprochen. Und eine erkleckliche Anzahl von ihnen bewertete die Tat positiv. Neben Bruch, Sponeck und Koltitz gehörte auch General Heinrich Eberbach dazu. Eberbach ist deswegen eine wichtige Figur, weil er das letzte Gespräch mit Erwin Rommel führte am 17. Juli 1944, bevor dieser schwer verwundet wurde. Eberbach sagte dann in Trent Park, zwei Monate nach diesem Gespräch am 17. September, Rommel hat mich dann auch davon überzeugt. Und er sagte zu mir, der Führer muss umgelegt werden. In der Nachkriegszeit haben sich dann allerdings weder Bruch noch Sponeck noch Eberbach, aber auch nicht Dietrich von Koltitz, zu diesen Reflexionen bekannt. Sie haben öffentlich zumindest sich nicht an ihre Reflexionen von Trent Park erinnert. Das galt besonders von Koltitz, der durch seine Rolle in Paris durchaus eine öffentliche Figur war, Ritter der Ehrenlegion, Ehrengrab in Baden-Baden. Und Koltitz verschwieg in seinen vielbeachteten Memoiren 1950 seine Kontakte zum Widerstand. Die hat er mit keinem Wort dort erwähnt. Und auch Eberbach gab sein letztes Gespräch mit Erwin Rommel später viel weniger entschlossen wieder. Interessant ist jetzt, wenn man Eberbach verfolgt, in seinen privaten Reflexionen kam Eberbach von diesem Thema, was hätte ich gemacht, was ist da passiert am 20. Juli eigentlich nicht mehr los. Er war selber ein überzeugter Nationalsozialist, ein gläubiger Anhänger Hitlers und hat sich dann im Laufe des Zweiten Weltkrieges zu einem reflektierten Geist gewandelt. Hat auch nach dem Krieg in Hofgeist mal versucht, Brücken zu bauen in der deutschen Gesellschaft. Und er hat selber in den 50er Jahren privat für sich geschrieben und sich eingestanden, dass er den moralischen Anforderungen der Zeit nicht gerecht geworden ist. Das war immerhin sehr beachtlich. Und ich habe jetzt unlängst in einem Nachlass einen Brief von ihm gefunden. Er ist 92 gestorben und wenige Jahre vor seinem Tod, 86, hat er einen Brief an einen Kriegskameraden geschrieben und da sinnierte er wieder über den 20. Juli. Er kam wieder darauf zurück im hohen Alter von 91 Jahren. Und er schrieb, 86, ob ich mich am 20. Juli beteiligt hätte. Rommel frug mich am 17. Juli. Ich sagte ihm ja, aber wie wollen Sie einen Bürgerkrieg vermeiden? Dem wich er aus, fuhr weg und wurde auf dieser Fahrt schwer verwundet. Die Frage also, ob er, Eberbach, den letzten Schritt gewagt hätte, diese Frage blieb für ihn wahrscheinlich Zeit seines Lebens unbeantwortet. Aber sie hat ihn permanent beschäftigt. Privat, nicht öffentlich, aber privat hat sie ihn nicht losgelassen. Nun, die Gründerväter der Bundeswehr waren in ihrer öffentlichen Kommunikation nicht so zögerlich wie Koltitz oder Eberbach. Für sie, allen voran, für Rommels ehemaligen Stabschef Hans Speidel, waren Stauffenberg, Treske und Beck als die führenden Köpfe der Militäropposition von Anfang an wichtige Vorbilder für die neuen Streitkräfte der Demokratie. Sie sollten weithin sichtbar den Neuanfang markieren und unterstreichen, dass es auch ein anderes Deutschland gegeben hatte. Allerdings war auch diese Anfangszeit ambivalent, wie alles. Kein geringerer als Adolf Heusinger, der erste Generalinspekteur, betonte, dass die Herausstellung des Widerstandes nicht bedeute, Zitat, dass die Kämpfer des Ostheeres abgewertet werden, Die Kämpfer des Ostheeres, die tapfer und ehrenvoll die Waffen gegen die bolschewistische Gefahr führten. So Heusinger im Mai 1960. So hat man im Mai 1960 noch geschrieben. Heute würde der Verfassungsschutz kommen, aber damals hat man so gesprochen. Und man sagte, ihr Opfergang, so Heusinger, war von dem Wissen oder doch der Ahnung bestimmt, dass eine heillose Welt Vaterland und Heimat verschlänge, wenn der Widerstand alarme. Also, der weitgehende kritiklose Bezug auf die Wehrmacht als Fighting Organization und damit auch sagen der tapfer kämpfende Wehrmachtssoldat auf der einen Seite und auf den Widerstand mit dem Aufstand des Gewissens, das ging in der Bundeswehr des Kalten Krieges Hand in Hand. Das war kein Widerspruch. Und damit sollten jene, die ihren Eid auf Hitler befolgt hatten, ebenso eine Integrationschance gegeben werden in die junge Republik wie jenen wenigen, die den Eid gebrochen hatten. In der Bonner Republik waren also beide Referenzpunkte konstituierend für das Verhältnis von Staat und Armee. Und in dem Bemühen, 9 Millionen Wehrmachtsveteranen in die Gesellschaft zu integrieren, die waren ja überall, in den Universitäten, in den Verlagen, überall in den Ministerien, gab Adenauer seine Ehrenerklärung für diese ehemaligen Soldaten ab. Diese und vor allen Dingen deren Offiziere mussten sich verpflichten, die Werte und Normen der neuen Verfassung anzuerkennen. Und ebenso, das ist wichtig, die Motive der Attentäter des 20. Juli. Wenn sie das taten, dann waren sie in der Republik willkommen und man fragte nicht so sehr danach, was sie eigentlich wirklich gemacht hatten. Wer auf diesen Kompromiss, wer dazu nicht bereit war, wer zu offensichtlich auch die Motive der Attentäter des 20. Juli nicht anerkannte, der passierte weder den Personalgutachterausschuss für Stabsoffiziere, noch, was wenig bekannt ist, die Annahmeorganisation für die Subalternoffiziere. Also Personalgutachterausschuss oberst aufwärts und das andere abwärts, die Annahmeorganisation. Wie neue Forschungen bei mir am Lehrstuhl von Johann Arne Thies belegt haben, hat diese Annahmeorganisation, also für die Subalternoffiziere und Offiziersbewerber, immerhin die Hälfte aller Offiziersbewerber ausgeschlossen, mit der Begründung, dass diese nicht in der Lage seien, Dienst in der Demokratie zu tun. Ganz beachtlich. Und wenn man den Fragenkatalog durchgeht, den diese Annahmeorganisation gestellt hat, dann ist in dem Fragenkatalog von 1955 auch die direkte Frage nach dem 20. Juli drin. Und damit sollte geprüft werden Verantwortungsbewusstsein und Zivilcourage. Diese Frage wurde dann öffentlich. Der Spiegel hat darüber berichtet. Dann gab es Proteste. Man könne doch nicht so direkt nach dem 20. Juli fragen. Dann wurde ab Mai 56 weicher formuliert. Welche Bedeutung haben für den Offizier militärischer Eid und politische Verantwortung? Welche Konflikte könnten daraus entstehen? Also man hat das ein bisschen abgeschwächt. Aber die Tür sollte für alle offen bleiben, die den Eid befolgt haben, die den Eid nicht befolgt haben. Die Tür sollte offen bleiben für alle, die halbwegs reflektiert waren. Also Reflexion sollte es schon geben. Und die nicht reflektierten, flogen raus und wurden nicht angenommen. Immerhin, es ist ein ganz beachtlicher Vorgang, den es so in keiner anderen Behörde gab. In der Truppenpraxis ist mit den beiden Bezugspunkten, also der Wehrmacht als Fighting Organization und dem 20. Juli natürlich dann sehr unterschiedlich umgegangen worden, wie es in Massenorganisationen immer ist. Es gibt genug Berichte, dass in den 60er Jahren trotz dieses Auswahlprozesses etliche mit dem Widerstand haderten, um das diplomatisch zu formulieren. Allerdings haben auch und gerade konservative Offiziere der zweiten und dritten Reihe, wie Heinz Karst, den sagen oft als Gegenspieler von Baudissin benannten Offizier, der später noch Brigadegeneral wurde, der war mit Baudissin die innere Führung aufgebaut hat. Diese Leute wie Heinz Karst und Heinz Karst im Besonderen haben die Vorbildfunktion der Männer des 20. Juli immer herausgestrichen. Und Karst hat immer gesagt, die Leute haben Dinge getan, die ich nicht getan habe. Sie waren bereit, Dinge zu tun, die ich nicht getan habe. Deswegen stehen sie eigentlich in ihrer Courage, in der Zivilcourage höher als wir anderen Wehrmachtsveteranen. Während der Bezug zur Wehrmacht seit den späten 1990er Jahren immer mehr abnahm, nahm die Bedeutung des 20. Juli zumindest bei den politischen und militärischen Eliten zu. Heute sind die Angehörigen des militärischen Widerstands de facto die einzigen Soldaten aus der Zeit vor 45, die als traditionswürdig gelten. Mit ganz wenigen Ausnahmen anderer. Die Feierlichkeiten zum 20. Juli gehören seit Jahrzehnten fest zur offiziellen Gedenkkultur unseres Landes und damit auch zur Bundeswehr. Seit 1952 gibt es die Kranzniederlegung am 20. Juli, seit 1999 das feierliche Gelöbnis von Rekruten der Bundeswehr. Und wenn man mal die Bundesbürger fragt, was sich am 20. Juli ereignet hat, dann fallen wir Geschichtsprofessoren ja immer in Schockstarre. Aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Die letzten Zahlen, die ich habe, sind von 2019. Da wussten immerhin 54% der Bundesbürger, was sich am 20. Juli ereignet hat. Das kann man skandalisieren. Ich finde es ziemlich gut. Denn bei allen anderen historischen Fragen wären die Zahlen mit Sicherheit sehr viel geringer. Also, wenn man die wenigen historischen Daten, die die breiten Wirkung haben, sicherlich der 20. Juli, der gehört dazu. Nun, manche haben seither kritisch hinterfragt, warum man den Männern des 20. Juli überhaupt gedenke. Etwas künstlich Konstruiertes hat diese Traditionslinie natürlich in jedem Falle. Wie soll es bei Traditionen auch anders sein? Sie ist natürlich immer konstruiert. Das NS-Regime hat in den letzten Monaten seiner Existenz einen Großteil der nationalkonservativen Elite Deutschlands hingerichtet und ihr Gedankengut konnte daher nicht oder kaum in die Bundesrepublik eingebracht werden. Diejenigen, die die Aufbauarbeit übernahmen, haben sich sehr oft in ihrem Denken substanziell von Stauffenberg unterschieden, ob man nun an Konrad Adenauer oder an Kurt Schumacher denkt. Und der Mythos um die Männer des 20. Juli verstellte lange Zeit den Blick auf die Tatsache, dass Stauffenberg und seine Offizierkameraden sich natürlich in politischen Vorstellungen bewegten, die nur wenig mit der nachfolgenden Epoche der deutschen Geschichte zu tun hatten. Sie waren eben, wie Mommsen richtig formulierte, eine zeitgenössische Alternative zum Nationalsozialismus. Aber das ist ein Umstand, der niemand verwundern kann oder gar zu polemischer Kritik veranlassen sollte. Natürlich war Stauffenberg kein überzeugter Demokrat. Wie hätte er dies mit seiner Sozialisation und mit seinen Erfahrungen auch sein sollen? Und natürlich wollte er nach dem gelungenen Staatsstreich zunächst keine Demokratie einführen, denn man misstraute den Deutschen, die Hitler gewählt hatten. Und das sah man übrigens auch in Trent Park, die auch Eberbach und andere überlegten, was passiert denn? Sie misstrauten den Deutschen. Sie misstrauten den Deutschen und sagten, ja, Hitler ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also eine parlamentarische Grundordnung hatten die alle nicht im Kopf. Und Einführung der Demokratie wäre 1944 ja wohl auch fatal geendet. Und natürlich waren die Gründerväter der Bundesrepublik 1949 in einer völlig anderen Situation. Diese Distanz der Männer des 20. Juli zur parlamentarischen Grundordnung hat in der Erinnerung freilich lange nicht gestört. Zu bedeutend war ihre Tat. Und auch der aktuelle Traditionserlass der Bundeswehr aus dem Jahr 2017, der ja die Werte und Normen des Grundgesetzes zur Richtschnur nimmt, wieder einmal und ganz deutlich, macht für die Männer des 20. Juli eine Ausnahme. Ein Umstand, der weniger einer Logik oder einer wissenschaftlichen Erkenntnis folgt, als schlichter Überzeugung im politischen Raum, ist mit der Neuordnung der Tradition auch nicht zu weit zu treiben. Erinnert wurde und wird am 20. Juli also nicht an eine politische Gesinnung, sondern an die zeitlose Kategorie der Moral, des Gewissens und der Verpflichtung zum Recht. Und der steht ja vielen politischen Strömungen offen. Und wer würde bezweifeln, dass Stauffenberg, Treske und ihre Mitverschwörer in diesem Sinne außergewöhnliche Erscheinungen waren. Es bleibt ihr besonderes Vermächtnis, gegen den Tyrannen gehandelt zu haben, die Charakterstärke und Zivilcourage aufgebracht zu haben, in dem Aufstand des Gewissens bis zum Äußersten gegangen zu sein. Sich also gegen den Strom der Zeit gestellt zu haben, gegen das eigene Referenzsystem, für Recht und Moral den höchsten Einsatz gebracht zu haben, jenseits konkreter politischer Überzeugung. Wenn wir uns das nochmal nehmen, aus dem eigenen Referenzsystem sich herausbewegt zu haben, darauf kommen wir nochmal zurück. Den Gedanken behalten wir mal kurz im Hinterkopf. Das ist meines Erachtens für uns auch das Wesentliche, was wir mitnehmen können. Also daran wird erinnert, an diese Tat, an die Zivilcourage. Und es gibt zwei Punkte, die wir auch in der Forschung, aber auch in Erinnerung weniger behandeln, auf die ich eingehen will. Nämlich einmal die Rolle der Widerständler als Militärs in ihrer militärischen Profession und die Rolle der Widerständler im Vernichtungskrieg. Erstens zu den Widerständen als Militärs. Als Stauffenberg im September 1939 in den Krieg zog, empfand er das Ausrücken als Erlösung. Der Krieg sei schließlich sein Handwerk von Jahrhunderten her, schrieb er. Stauffenberg war mit Leib und Seele Soldat, der von nun an vor einer großen Bewährungsprobe stand. Und seine Rolle als 1B, als Nachschuboffizier der 1. Leichten Division in Polen und Frankreich, später dann in der 10. Panzerdivision in Tunesien, aber auch seine militärische Rolle im OKH, ist bislang kaum näher beachtet worden. Ebenso wenig die militärischen Biografien von Treske, Gersdorf oder auch Freiherr von den Busche, auf den ich noch zurückkommen werde. Natürlich gibt es Forschung dazu, aber im Vergleich zu den anderen Aspekten des Widerstands ist das doch ein kleiner Bereich. Ich würde soweit gehen, um auch hinreichend provokant hier zu sein, zu sagen, der militärische Widerstand wurde gewissermaßen entmilitarisiert, was für die bundesrepublikanische Gesellschaft als Ganzes nicht weiter bemerkenswert war, weil die bundesrepublikanische Gesellschaft sich als Zivilmacht generiert, obwohl sie 4% vom BIP für Verteidigung ausgegeben haben. Auch ein Widerspruch, aber sie stellten sich als Zivilmacht dar. Für die Bundeswehr ist dieser Umstand aber doch etwas Außergewöhnliches. Als sich in den 1990er Jahren die Bundeswehr allmählich von der Wehrmachttradition verabschiedete, ursächlich war das Abtreten der Erlebnisgeneration, auch Skandale um Rechtsradikalismus gab es, es gab neue Anforderungen der Auslandsansätze, gab es dann einen neuen Leitfaden Tradition für das Heer vom Juni 1999. Und der gab Folgendes vor, wie man dann Tradition fortan im Heer machen solle. die eigene Geschichte der Bundeswehr, die preußischen Reformer und der Widerstand gegen Hitler. Aus Sicht der Kampftruppe fehlt allerdings der Kern der Sache. Im Leitfaden hieß es zwar, beispielhafte Leistungen von Soldaten aus allen Epochen der Militärgeschichte könnten zur Traditionsbildung herangezogen werden, wenn Menschenwürde und Menschenrechte gewahrt blieben. Was das aber konkret bedeutete, wusste niemand wirklich zu sagen, oder man muss ehrlich sagen, traute sich niemand zu sagen. Und auch beim militärischen Widerstand, den man ja hätte heranziehen können, denken wir an Axel von den Busche oder andere, die wurden da nicht genannt, man hat sie dafür nicht verwendet. Über das Thema Wehrmacht hat man 1999 nach den Rechtsradikalismusvorwürfen im Untersuchungsausschuss im Bundestag einen weiten Bogen gemacht. Der Vorschlag einer Arbeitsgruppe, dann doch stärker auf die Vorbilder aus dem Ersten Weltkrieg oder den Kriegen aus dem 19. Jahrhundert zuzugehen, wurde nicht weiterverfolgt. Der gordische Knoten war also nicht zerschlagen und die grundlegende Frage stand immer noch im Raum, übrigens bis heute. Wie sollte eine Armee, die noch nie gekämpft hatte, Gott sei Dank noch nie gekämpft hatte, die Bundeswehr, insbesondere für ihre Kampftruppen eine lebendige Tradition schaffen, ohne auf historische Vorbilder zurückzugreifen? Das politische und moralische Vermächtnis des 20. Juli mochte ja für den Soldat als Staatsbürger ein Vorbild sein. Aber Militärs brauchen auch Vorbilder, die sich stärker auf die eigene soziale Praxis, das militärische Handwerk, beziehen. Und auch der neue Traditionserlass von 2017 bot da keine wirkliche Lösung an, weil wieder fragte man sich, ja, was ist denn nun? Wer ist denn nun traditionswürdig und wer ist es nicht? Diese Lücke haben die ergänzenden Hinweise zum Traditionserlass aus dem Jahr 2024 von General Kai Rohrschneider dann versucht zu füllen. Und in Anbetracht des Ukraine-Krieges, der neuen Kriegstüchtigkeit, sagte man, da müssen wir was tun, wir müssen diesen Traditionserlass ergänzen. Und hier wurde argumentiert, nehmen wir doch die Gründergeneration der Bundeswehr, die einst in der Wehrmacht dienten, die richtigen Schlüsse aus ihren Erlebnissen zogen, sich ganz in den Dienst der Republik stellten, also etwa Steidel, Heusinger und wie sie alle hießen, die aber auch natürlich militärische Profis waren und diese militärische Professionalität in die Bundeswehr brachten und damit eine militärisch effiziente Organisation aufbauten. Und damit war deren militärische Professionalität auch vorbildhaft. Das war die Argumentation der Ergänzung zum Traditionserlass. Die waren ganze 4 Wochen in Kraft. Dann zog der Minister sie wieder zurück. Über die Gründe schweige ich hier. Das machen wir nachher. Und still ruht seitdem der See. Ich halte diesen Ansatz trotzdem für tragfähig. Und noch mehr als die Gründergeneration der Bundeswehr könnten eigentlich einzelne Mitglieder des militärischen Widerstandes einen Beitrag leisten, in der Traditionsdebatte auch die Bedürfnisse der Kampftruppe zu berücksichtigen. Denn im Übrigen, diese Leute kämpfen. Sie in diesem Raum nicht. Die Leute kämpfen und die setzen ihr Leben ein für uns. Dann kann man vielleicht mal danach fragen, was treibt diese Leute eigentlich um? Wir machen das eigentlich so, dass wir unsere zivilen Vorstellungen auf die Soldaten übertragen. So soll das sein. Und wir hören diesen Soldaten nicht zu und deswegen verlieren wir sie an die AfD. Und das sollte man eigentlich nicht tun, aus meiner Sicht. Also man muss den Leuten mal zuhören. Wenn man von ihnen verlangt, dass sie ihr Leben einsetzen, dann sollte man ihnen zuhören. Und das hat man bislang nicht getan. Leider, muss man dazu sagen. Also eine Möglichkeit wäre, und ich höre viel zu, ich reise viel in der Truppe rum, also dann habe ich eine gewisse empirische Basis dafür. Also eine Lösung, und es muss immer ein Kompromiss sein zwischen gesellschaftlichen Debatten und Debatten in der Bundeswehr, könnte eben sein, der militärische Widerstand gegen Hitler. Denn diese Männer waren eben auch und vor allen Dingen in ihrem Selbstbewusstsein Soldaten. Denken wir etwa an Axel Freier von der Buscher Streithorst. Er war eben nicht nur Teil des militärischen Widerstandes und er war bereit, sich mit Hitler in die Luft zu sprengen. Er war mit seinen 25 Jahren wohl auch einer der charakterstärksten Bataillonskommandeure der Wehrmacht, der seit 1939 als Infanterist an der Front kämpfte, mit all den Erfahrungen, die dazugehörten. Die, auf die ich nicht näher eingehen will, die sich ja vorstellen können, wenn man als Infanterist 5 Jahre lang Krieg führt. Er war herausragend tapfer, wurde von seinen Soldaten mit 25 auf das Höchste geachtet und verehrt. Lauterer, fester Charakter von ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn, hieß es in seiner Beurteilung. Natürlich war Axel von den Busche Teil eines falschen Systems. Auch natürlich kämpfte er für die Wehrmacht und ich würde die Wehrmacht als eine kriminelle Institution bezeichnen, ohne sie mit der SS gleichzusetzen. Aber Axel von der Busche zog die entsprechenden Schlüsse, diente dem Personalgutachterausschuss und später an zentralen Stellen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Aber die Bundeswehr tut sich immer noch schwer damit, von der Busche als das wahrzunehmen, was er war. Eben ein tapferer militärischer Führer und ein Gegner Hitlers. Beides sollte meines Erachtens für die Traditionsarbeit genutzt werden. Und es ist keine Gefahr für unsere Demokratie, dies zu tun. Und Männer wie Axel von den Busche gibt es natürlich auch noch mehr. Theodor Groppe etwa, der katholische General, der sich 1939-40 mutig zum Schutz der jüdischen Bevölkerung des Saarlandes einsetzte. Dass er im Ersten Weltkrieg ein tapferer Frontoffizier war, die Pour le Mérite bekam, ist eine Fußnote und die Bundeswehr will davon eigentlich nichts wissen. Wie sehr könnte man einen Theodor Groppe eben auch zur Traditionsarbeit für die Kampftruppen verwenden? Fragt man hochrangige Bundeswehroffiziere, wo denn Tapferkeit im Traditionsbild vorkommt, wird es bald sehr schwammig und das Gespräch verläuft rasch im Sande. Heute hat etwa kein einziger Kasernenname einen Bezug zur Tapferkeit. Rommel gibt es, aber der wird nicht für seine Tapferkeit gerühmt, sondern für seine Rolle beim Widerstand. Kommen wir noch drauf. Keine einzige Kaserne trägt einen Tapferkeitsnamen. Diese Entmilitarisierung mag an weiten Teilen des politischen Raums gut ankommen, weil sie auch weite Teile des politischen Raums ein inneres Verhältnis zum Militär haben, wie auch. Aber das Dilemma mit der Tradition ist ja nicht einfach weg, sondern mit der Fokussierung auf die Kriegssüchtigkeit der Bundeswehr, auf die Frage, sind wir bereit, Widerstand zu leisten, resilient gegen einen möglichen Angreifer aus Russland. Also mit den Bedingungen seit 2022 ist diese Frage ja nochmal größer geworden. Denn man kann ja die Frage stellen, und ich bin in Litauen, und reisen Sie nach Litauen zu den deutschen Soldaten, stellen die Frage, schauen Sie denen mal in die Augen und stellen die Frage, was ist denn nun das passende Vorbild für einen Panzerkommandanten in Litauen oder einen Grenadier, dessen Aufgabe im Ernstfall ist, in Litauen für das westliche Bündnis zu kämpfen, zu töten und notfalls für uns alle zu sterben. Das politische Bekenntnis zum Grundgesetz reicht dazu wohl kaum aus. Das sollte ohnehin Voraussetzung für jeden Soldaten und jeden Staatsdiener sein. Und auch der Verweis auf die Kämpfe in Afghanistan ist nur bedingt hilfreich, da diese trotz aller schrecklichen Begleitumstände, 35 Soldaten sind im Kampf gefallen, den aktuellen Konfliktszenarien doch nicht wirklich gleichkommen. Eine Antwort, wie das also zu lösen ist, gibt es aus dem BMVG nicht. Zu sehr fürchtet man die kritischen Debatten. Die einzige Partei, die versucht, darauf eine Antwort zu geben, ist die AfD. Damit müsste man sich mal beschäftigen. Und in der Bundeswehr gibt es viele, die sagen, wir können es nicht der AfD überlassen. Aber zu einem Ergebnis führt das nicht. Das BMVG traut sich ja noch nicht mal, die höchst ausgezeichneten Soldaten der Bundeswehr, die Ehrenkreuzer für Tapferkeit, auf seine Website zu setzen. Kann man eine Bundeswehr ernst nehmen, die sich nicht traut, die eigenen hochrangigen Soldaten zu ehren? Ich kann das nicht. Nun muss ich natürlich auch selbstkritisch fragen, ob dieser Vorschlag von mir, doch die Widerstandskämpfer stärker in ihrer militärischen Dimension wahrzunehmen, heute wirklich mehrheitsfähig wäre. Denn wir müssen auch so ehrlich sein und die Widerstandskämpfer in ihrer militärischen Profession, im Handwerk, das kann man natürlich nicht trennen, unmöglich von dem Kontext des Vernichtungskrieges. Und das Bild des militärischen Widerstands ist ja, ich habe es auch als Student gelesen, Peter Hoffmann, Staatsstreich-Attentat-Widerstand, 1987, in meinem Proseminar. Und er ist von ihm geprägt worden seit den 60er Jahren, seine Stauffenberg-Biografie, Sie kennen das alles. Und da ist auch zu lesen, dass Stauffenberg von den Verbrechen in Polen erst 1940 erfuhr. Das stimmt nach der neuen Forschung so nicht. Aber auch der Täterbegriff hat sich natürlich sehr verschoben. Heute würde man einen viel weiteren Täterbegriff sozusagen verwenden. Also die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich, wer ist nicht verantwortlich, würden wir eben nicht nur an die unmittelbaren, diejenigen, die sozusagen den Abzug gezogen haben, sondern eben zum Beispiel auch an einen Stab, an einen 1B, an 1A richten, die Teil eines Stabes waren. Also man hat sich in unserer Betrachtung dessen viel verändert, seitdem die frühe Widerstandsforschung losging. Und wir alle wissen, dass Tresco früher als Stauffenberg eine scharfe ablehnende Haltung zum NS-System eingenommen hatte, dass er wohl auch schon eher die Einsicht in den verbrecherischen Charakter des Systems hatte. Aber wir alle wissen auch, nach bisherigem Forschungsstand, dass er sich zum Handeln dann, erst im Herbst 1941 entschloss. Also anders gewendet, im Sommer 1941 war Tresco ganz von seiner militärischen Aufgabe ergriffen, die Sowjetunion niederzuwerfen. Und er war wohl überzeugt, dass im Kampf gegen den Bolschewismus große Härten unvermeidbar waren, auch Exzesse gegen die männliche jüdische Bevölkerung. Und dann im Herbst 1941, als die SS begann, wahllos alle Juden umzubringen, der Vormarsch auf Moskau ins Stocken geriet, dann vollzog sich bei Tresco der Wandel. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, er war nun von Dezember 40 bis Juli 43 der 1A der Heeresgruppe Mitte. Die Heeresgruppe Mitte war eine der Killing Fields für die weißrussische Zivilbevölkerung. Also natürlich war der 1A immer verantwortlich für die Partisanenbekämpfung. Und da kommt St. Resco nicht raus. Übrigens auch ein Mann wie Georg von Böselager nicht, mit seinem Kavallerieregiment Mitte. Und die beide waren sozusagen in diesen Zonen größter deutscher Verbrechen. Und damit sind zentrale Personen des Widerstandes viel tiefer in den Vernichtungskrieg verstrickt als etwa die Jagdflieger Helmut Lent oder Hans-Joachim Marseille, die ab 2020 nicht mehr als Patronen für Bundeswehrkasernen dienen durften. Und die Kasernen wurden umbenannt. Wie gehen wir also damit um? Welches Maß an Verstrickung ist für uns akzeptabel und welches nicht? Das ist immer ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der von Generation zu Generation neu verhandelt wird. Und noch überstrahlt die Tat des 20. Juli von Tresco und anderen die Rolle im Vernichtungskrieg. Zumal oftmals nur Mutmaßungen über das genaue Maß an der eigenen Verantwortung vorgenommen werden können. Das ist auch ein Problem der Quellenlage. Allerdings ist manch polnischer Historiker schon der Auffassung, dass Stauffenberg, Tresco und Schulenburg in Nürnberg, wenn sie dort angeklagt worden, schuldig gesprochen werden. Deutsche Kollegen gehen entschieden nicht so weit, widersprechen dem. Da ist also noch viel Debatte in Gange. Allerdings scheint mir fraglich, ob das eigentlich so bleibt. Denn unser Verhältnis zum 20. Juli verändert sich ja dynamisch. Was traditionswürdig auch für die Bundeswehr gilt, war immer Teil eines Aushandlungsprozesses und es hat sich immer in den vergangenen 70 Jahren verändert. Man muss also kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass in 20 Jahren die Rolle des militärischen Widerstandes möglicherweise und sehr wahrscheinlich anders bewertet wird als heute. Und noch gibt es vor allen Dingen in der Gesellschaft, weniger in der Politik, gewichtige Stimmen, die das Herausragende der Tat betonen und höher gewichten als die Involvierung in Krieg und Unrecht. Wenn aber in 20 Jahren auch die Enkelgeneration abgetreten ist, erscheint mir das immer noch fraglich. Von daher wird der 20. Juli seine politische und gesellschaftliche Bedeutung wohl verlieren. Und damit ist auch mein Vorschlag obsolet, muss ich selber mich wieder zurücknehmen, doch eigentlich die Vertreter des 20. Juli auch stärker für die Traditionsarbeit der Bundeswehr heranzuziehen. Wenn wir sehen, wie heute in der Offiziersschule des Heeres in Dresden schon über Heusinger gesprochen wird, dann merken wir, das ist ein Prozess, der die Verständnisse der Zeit dafür eigentlich nichts mehr aufbringt. Also natürlich liegt es an uns, um die Frage, ob es soweit kommt. Das ist eine Frage der Debatte und des Diskurses. Oder auch der Gedenkstätte, Frau Spohr, und uns Wissenschaftlern, an uns Diskursteilnehmern. Das ist offen, aber die Möglichkeit besteht, dass wir Veranstaltungen, wie wir sie heute haben, in solchen Rahmen dann irgendwann auch nicht mehr haben werden und dass man ganz anders darauf schaut. Was folgt nun aus alledem für die heutige Erinnerung, heutige 2026, innerhalb der Bundeswehr? Es stellt sich ja auch die Frage nach der Wirkungsmächtigkeit. Was soll ein Soldat eigentlich von Stauffenberg und Tresco heute lernen, heute im Jahr 2026? Vor etwa 10 Jahren, 2014, antworteten in einer Umfrage 61% der Befragten, dass der 20. Juli nur noch ein geschichtliches Ereignis ist, ohne besondere Bedeutung für die Gegenwart. Das ist wahrscheinlich heute sogar noch mehr. Bei den Soldaten würde ich mal hoffen, dass die Zahlen etwas besser sind. Aber natürlich müssen wir uns fragen, wie können wir den 20. Juli auf die heutige soziale Praxis der Bundeswehr übertragen? Über die militärischen Leistungen habe ich schon gesprochen. Da könnte man einen Bezug herstellen von einem Axel von der Busche etwa. Aber darum geht es ja der Bundeswehr gerade nicht. Die Bundeswehr hat ja ihr Traditionsverständnis entmilitarisiert in gewisser Weise und enthistorisiert. Also eigentlich ist die Bundeswehr eine geschichts- und identitätslose Institution, um das mal provokant zu sagen. Natürlich gibt es Offiziere, Zivilangestellte, die sehr geschichtsbewusst sind, aber die Masse ist es ganz gewiss nicht. Und zumindest auch die Masse des leitenden Personals ist es ganz gewiss nicht. Also militärische Leistung nicht. Das ist irgendwie schmutzig und da will man nicht so viel diskutieren, hat andere Probleme. Also fokussiert man sich auf den Aufstand des Gewissens, die Verteidigung von Recht und Moral. Oder wie Tresco es sagte, der sittliche Wert eines Menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für seine Überzeugung sein Leben hinzugeben. Nur, was soll das jetzt konkret heißen? In einem Rechtsstaat, einer parlamentarischen Demokratie, mit Parlamentsvorbehalt, Wehrbeauftragten, Beschwerderecht. Was soll da ein Aufstand des Gewissens gegen Massenmord und Unrecht bedeuten? Für seine Überzeugung das Leben hinzugeben, also nicht für den Auftrag, seine Überzeugung. Passt das zur aktuellen Kultur der Bundeswehr? Bleibt der Appell an den Aufstand des Gewissens dann nicht wirklich hohl und inhaltsleer, weil er vielleicht gar nicht mehr so in unsere Zeit passt? Ein bloßes Erinnerungsritual, Geschichte allenfalls. Da kann man zwei Aspekte nennen. In unseren Zeiten, in denen eine in Teilen rechtsextreme Partei die Wahlumfragen in Deutschland anführt, mangelt es nicht an Appellen, sich an den 20. Juli zu erinnern. Die AfD übrigens auch an den 20. Juli, also alle wieder erinnern sich an den 20. Juli. Aber sagen wir mal, von den demokratischen Parteien Haltung für Rechtsstaat und Demokratie zu zeigen. Das ist alles gut und richtig, könnte ich nicht mehr unterstützen. Aber heißt das in letzter Konsequenz auf die Bundeswehr angewandt, dass die Bundeswehr mit Waffengewalt die Republik schützen soll und zum Beispiel gegen eine gewählte AfD-Regierung vorgehen soll? Also das tun, was die Reichswehr 1933 nicht tat, was wir der Reichswehr auch vorwerfen? Ist das unsere Ableitung? Diese Frage können wir ja mal stellen. Wollen wir das eigentlich? Ist das sozusagen die Aufgabe der Bundeswehr? Noch ist eine solche politische Situation, also sozusagen Alice Weidel als Bundeskanzler, ja nicht eingetreten, aber sie ist so völlig unvorstellbar nicht mehr als wie vielleicht vor 5 Jahren. Und dass Offiziere, also leitende Offiziere in einem solchen hypothetischen Fall gegen den Staat, für die Republik handeln würden, das ist ja nun eine kontrafaktische Frage, aber ich liebe ja kontrafaktische Fragen. Ich habe ja mal in Großbritannien gearbeitet. Ich halte das für mehr als fraglich. Und das vor allen Dingen, weil ich bezweifeln würde, können wir diskutieren, dass die allermeisten Führungskräfte in den Streitkräften eine Identität haben, in denen historische Bezüge überhaupt vorkommen. Also die Frage ist ja, hat die leitende Generalität eine Identität, die sich ableitet aus einem Moltke, einem Ludwig Beck, einem Heusinger? Also begreifen die sich eigentlich als Leute, die in der Tradition von Ludwig Beck stehen? Oder ist Ludwig Beck nur so ein Schlagwort, was man halt mal so erwähnt, was einem halt der Referent aufschreibt? In meinen Gesprächen kommt diese historischen Bezüge eigentlich nur in homöopathischen Dosen vor, mit Ausnahmen. Es gibt einzelne. Und ich glaube, in meinen Beobachtungen, die Bundeswehr ist über 70 Jahre nicht nur zu einer aintellektuellen Institution geworden. Kann man wunderbar sehen, wenn man Verhältnis Bundeswehr und Universitäten, könnte ich Ihnen lange darüber berichten. Ich habe übrigens seit 10 Jahren versuche ich an meinem Masterstudiengang einen studierenden Bundeswehroffizier zu bekommen. Einen, N=1. Ich bin bis auf die B9-Ebene gegangen und bin daran gescheitert. Habe ich nicht geschafft, obwohl wir als einzige Uni War and Conflict Studies haben. Also die Bundeswehr ist dazu nicht in der Lage, weil sie sich verstrickt in ihren eigenen Vorschriften. Das ist mein empirischer Beleg, unter anderem, dass sie einfach eine intellektuelle Institution ist. Obwohl es natürlich Intellektuelle gibt in der Bundeswehr, die genauso leiden wie ich. Sie ist aber auch zu einer weitgehend geschichts- und identitätslosen Institution geworden, weil Geschichte immer Stress macht und man sagt, ich beschäftige mich lieber mit anderen Dingen, da komme ich einfacher durch. Natürlich gibt es Traditionserlasse, es gibt Vorschriften, es gibt den Tag der Werte, es gibt Reden zum 20. Juli. Ich war bei vielen dieser Veranstaltungen zugegen. Und sie bleiben doch blass, und je höher der Dienstgrad, desto blasser wird in der Regel die Rede. Wer Geschichte und Tradition aber als lästige Anhängsel empfindet, der kann für sich kaum in Anspruch nehmen, dass er im Falle der Fälle schon Haltung zeigen wird. Für die Bundeswehr gilt wahrscheinlich wie für die allermeisten Armeen, sie werden Haltung zeigen, wenn es befohlen wird. Aber vergessen wir nicht, dass wir trotz aller Unkenrufe von Weimarer Verhältnissen, jetzt komme ich zum zweiten Aspekt, noch von Weimarer Verhältnissen, würde ich sagen, jetzt mal optimistisch, weit entfernt sind. Und damit stellt sich ja wieder die Frage, was der 20. Juli im Jahr 2026, wenn wir mal nicht Weimarer Verhältnisse annehmen wollen, denn für Soldaten bedeuten kann. Denn im Alltag, in den Kasernen, geht es ja nicht um den Widerstand gegen die Demokratie, sondern um den loyalen Dienst für die Demokratie. Und wenngleich wir nicht in einer Diktatur leben, nicht in einem Weltkrieg, also was können wir denn trotzdem lernen? Ich meine, wir können durchaus was lernen. Und da komme ich auf den Punkt von vorhin zurück, die Frage, bin ich bereit, mich außerhalb meines Referenzsystems zu stellen? Bin ich bereit, meinem Gewissen zu folgen? Also für die heutige Zeit übertragbar ist der Schritt der Widerständler, sich gegen ein Deutungssystem gewandelt zu haben. Das machen wir Menschen in der Regel nicht. Wir lieben es, in unseren eigenen Deutungssystemen zu bleiben. Das macht übrigens auch das Besondere meines Erachtens an Erwin Rommel aus, den ich für einen Widerständler 5 vor 12 oder 2 vor 12 halte. Er hat als einziger General in Normandie die Konsequenz aus der Niederlage gezogen, wollte helfen, den Krieg zu beenden und trug auch das Attentat mit, wenn wir die Protokolle von Trent Park und viele andere Indizien, zum Beispiel Briefe von seinem Stabschef Gause und so weiter, ernst nehmen. Und deswegen trägt meines Erachtens die Kaserne in Augustdorf auch seinen Namen zurecht. Wie gesagt, heute geht es nicht mehr um einen Staatsstreich, eine Beendigung eines verbrecherischen Krieges. Es geht darum, nach wie vor den moralischen Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. Es geht darum, sich auch mal gegen den Strom zu stellen, Recht und Moral höher zu bewerten als Karrierestreben und Opportunismus. Und dass Bundeswehroffiziere in Situationen kommen können, wo das Gewissen entscheiden sollte, nicht ein Befehl, sollte uns allen bewusst sein. Das kann so sein. Ob die heutige Generalität diesen Anforderungen ihrer Zeit, unserer Zeit, die andere sind als vor 82 Jahren, gerecht wird, darüber werden Historiker in der Zukunft zu urteilen haben. Aber sie werden ganz sicher Fragen stellen, inwieweit werteorientiert gehandelt wurde, wie weit Spielräume ausgenutzt wurde und ob eben auch mal gegen den Strom geschwommen wurde, wie weit dem Gewissen gefolgt wurde. Man könnte auch anders sagen, was muss eigentlich passieren, damit ein hoher Bundeswehrgeneral sagt, nein, das mache ich nicht. Ich trete zurück. Ich bin nicht bereit, den Auftrag auszuführen. Der letzte Rücktritt eines hohen Generals, schon ein bisschen länger her, 1966, Heinz Trettner. Und Herr Wust ist 78 außerhalb der Öffentlichkeit zurückgetreten. Das ist nicht passiert bislang. Und natürlich werden solche Fragen der roten Linien nicht nur in der Bundeswehr gestellt, sondern allen Staatsbürgern, uns allen, die wir in herausgehobenen Positionen in den Universitäten, in den Ministerien, im Parlament, im Journalismus stehen. Wir Historiker haben über die Bundeswehr noch viel zu forschen. Vieles gerade im Verhältnis der leitenden Generalität zur Politik ist noch unbekannt. Die Dissertation der Generalinspekteur und der Minister muss noch geschrieben werden. Wir wissen dazu noch zu wenig. Zu wenig wirklich Quellen. Und wir wissen natürlich von zahlreichen Fällen, wie der militärische Rat in den Kulissen durchaus schonungslos vorgetragen wurde. Aber man kann sich natürlich schon fragen, ob der Downfall der Bundeswehr ab 2001 in ihrer militärischen Leistungsfähigkeit, der zögerliche Aufwuchs ab 2014 nicht vielleicht doch auch etwas mit der Generalität zu tun hat. Was diese natürlich wütend abweist, wenn wir mal darüber reden. Die Frage ist doch, ob es nicht Momente gab, seltene Momente, aber doch Momente, wichtige Momente, in denen die Loyalität zur Republik und den eigenen Soldaten höher wiegt als die Loyalität zu einer Ministerin oder ein Minister. Es gehört sicher Haltung dazu, wenn man vor dem Bundestag steht und vielleicht nicht einer vorgegebenen Parteilinie folgt, sondern seinem Gewissen. Vor Gott und Republik sozusagen. Leider haben in der jüngsten Vergangenheit Generale diese Gelegenheit, vor dem Bundestag ihrem Gewissen zu folgen und nicht einer Parteilinie, diese Gelegenheiten demonstrativ verstreichen lassen. Doch wenn die Loyalität zu einem Minister mehr zählt als das Wohle der Republik und die Loyalität zu den eigenen Soldaten. Meine Damen und Herren, was bleibt dann vom 20. Juli übrig? Wenn man nicht bereit ist, das Vermächtnis Treskos ernst zu nehmen, dann kann man die entsprechende Kaserne auch gleich umbenennen. An einem solchen Tag wie heute sollten wir nachdenken über uns. Nachdenken, was das Vermächtnis der Männer des 20. Juli, an die wir heute zu Recht erinnern, für uns ganz persönlich bedeutet. Und ich bin wie immer etwas skeptisch, ob wir, die wir ja nicht in Krieg und totalem Krieg und Diktatur leben, ob wir heute in der Logik unseres Verhaltens so viel besser dastehen. Denn eigentlich gilt doch immer noch das Fontana-Wort von 1893. Sonderbar. Die Menschen verlangen immer moralische Heldentaten, solange sie nicht persönlich dran sind. Herzlichen Dank.
Langer Applaus für Sönke Neitzel und seinen Vortrag mit dem Titel »Die Bedeutung des 20. Juli 1944 für die Traditionsbildung der Bundeswehr in Zeiten neuer sicherheitspolitischer Herausforderungen«. Er hat ihn am 19. Juli 2026 gehalten in Berlin. Wenn ihr mehr hören wollt, geschichtliche Vorträge oder auch Vorträge aus allen möglichen anderen Disziplinen, ich hätte da eine brandheiße Empfehlung, schaut in unser Hörsaalarchiv, zum Beispiel über die Deutschlandfunk-App. Da warten sehr viele weitere Tiefenbohrungen auf euch, Tiefenbohrungen in wissenschaftliche Zusammenhänge. Ich freue mich, dass ihr hier und heute mit dabei wart. Mein Name ist Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Damit der grausame König Schahriar sie nicht tötet, erzählt die mutige Schahrazad jede Nacht von Verliebten und Verrückten.
Ich werde einen Pferdesattel aus purem Gold schmieden lassen. Ich werde ihn mit kostbaren Edelsteinen besetzen lassen.
Meereswesen und sprechenden Tieren.
Na du, wie ist denn dein Name?
Oh, mein Name ist Esel.
Von Bagdad, Persien und China. Und immer an der spannendsten Stelle unterbricht Scheherazad ihre Geschichte. 1001 Nacht, Staffel 2, mit 55 neuen Nächten. Alle Folgen gibt es in der Deutschlandfunk-App. Elf Layla Ua Layla. Scheherazad erzählt um ihr Leben. Und wir hören zu.